Unser Thema heute: körperliche Folgen von Abtreibung. Herzlich willkommen, dazu sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Erinnern Sie sich an den Fall Tim vor etwa 17 Jahren. Das Oldenburger Baby wurde er damals genannt. Tim überlebte seine eigene Abtreibung und blieb an die 9 Stunden, fast 10 Stunden unversorgt in der Klinik liegen. Er wog nur 600 Gramm, ein winziges Frühchen. Erst nach dem Schichtwechsel auf Station packte ihn jemand und brachte ihn in die Intensivstation. Nach 6 Monaten kam er zu einer Pflegefamilie, die sich liebevoll um ihn kümmerte und kümmert, denn Tim lebt noch heute bei ihnen. Tim hat Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom. Das war sein Todesurteil, denn seine Mutter sah sich außerstande, mit einem behinderten Kind klarzukommen. Sie hatte bereits einen gesunden Sohn und danach ein totes Kind geboren. Als sie Ende des 6. Schwangerschaftsmonats nach einer Fruchtwasseruntersuchung die Diagnose Trisomie 21 bei dieser 3. Schwangerschaft bekam, brach sie zusammen. Noch am selben Tag ging sie ins Krankenhaus und ließ die Wehen einleiten. Eigentlich hätte das Kind an den Strapazen der Geburt und den toxischen Medikamenten sterben müssen, aber es überlebte wider Erwarten. Der Fall Tim machte deutschlandweit Schlagzeilen und löste eine heftige Diskussion um die sogenannten Spätabtreibungen aus. Das sind Abtreibungen nach der 23., 22., 23. Schwangerschaftswoche. Also dann, wenn das Kind eigentlich außerhalb des Mutterleibes überlebensfähig ist. Während Tim und seine Pflegeeltern danach immer wieder von Journalisten besucht wurden, gerieten die leiblichen Eltern von Tim aus dem Blick des öffentlichen Interesses. Ich habe dann jetzt im Zuge der Vorbereitung dieser Sendung versucht herauszufinden, was mit ihnen geschah. Viele Informationen findet man dazu nicht und auch die sind manchmal etwas ungenau. Nur so viel: die Mutter von Tim erklagte von dem Arzt, der das Kind nach seiner unfreiwilligen Geburt nicht versorgt hatte, 13.000 Euro Schmerzensgeld. Unmittelbar nach der Abtreibung ging sie in psychologische Behandlung, aber ihre Lebenskraft ließ immer mehr nach. Sie bekam Rheuma, Gischt und anscheinend anderes. 6 Jahre später starb sie mit nur 21 Jahren. Nicht ganz klar ist, wenn man so versucht herauszufinden, was da passiert ist, ob sie sich das Leben selber genommen hat oder eines natürlichen Todes gestorben ist. Sie soll vor ihrem Tod allerdings noch oft gesagt haben, dass sie, hätte sie gewusst, was das alles bedeuten würde, das Kind sehr wahrscheinlich ausgetragen hätte. Ganz offensichtlich war ihre Entscheidung zur Abtreibung also eine Panikreaktion, mit der ihre Umgebung nicht einfühlsam umgegangen ist. Und die Folgen waren dann für sie und ihre Familie natürlich auch verheerend. Post-Abortion-Syndrom, PAS, nennt man das Trauma, das mit einer Abtreibung einhergehen kann, sogar sehr oft. Der Fall Tim und seiner Mutter damit auch war sicher ein besonderer. Aber auch nach einer ganz normalen Abtreibung, wenn man das überhaupt so nennen kann, kann es zu ganz massiven Symptomen kommen. Wir haben vor etwa einem Monat in einer Sendung bei Radio Horeb in dieser Lebenshilfeserie über die Folgen von Abtreibung ausführlicher gesprochen, und zwar mit Frau Dr. Angelika Pokrop-Hippen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutin, spezialisiert unter anderem in der Traumatherapie KIP, KIP. Und sie ist auch wieder Gast in der heutigen Sendung. Sie ist uns zugeschaltet aus Münster. Herzlich willkommen, Frau Dr. Pokrop-Hippen.
Schönen guten Morgen, Frau Fröhlich.
Frau Dr. Pokrop-Hippen, der Fall Tim vor etwa 17 Jahren, den haben Sie auch in den Medien verfolgt. Hat die anschließende Diskussion um Spätabtreibungen eigentlich irgendeine Folge gehabt?
Ja, ich muss Sie nur ganz kurz noch einmal korrigieren. Die Mutter war 41 Jahre alt, als sie starb. Es hat Folgen gehabt. Und zwar nicht in der Hinsicht, dass ein Aufschrei durch die Republik gegangen wäre, um zu sagen, mein Gott, das arme Kind und die armen Eltern und sowas passiert hier, sondern es wurde da seit der Zeit präzisiert, Kinder vor der Geburt, wenn sie pränatal auffällig geworden sind durch eine genetische Verschiedenheit vom normalen genetischen Befund, beispielsweise Down-Syndrom, dass man sie dann schon im Mutterleib tötet, damit kein lebendes Kind wie Tim möglichst dann, wenn es eigentlich dem Tod zugedacht ist, auf die Welt kommt. Das waren die Folgen.
Mhm. Das heißt, man hat dann nicht an sich ist man an das Thema Spätabtreibung nochmal rangegangen, sondern man hat einfach geschaut, dass so etwas wie Fall Tim nicht nochmal passieren kann.
Das war zumindest die wesentliche Veränderung. Es hat noch eine Veränderung gegeben. Die Spätabtreibung an sich ist ja im Jahr 1995 im Schwangerschaftskonflikthilfegesetz gefasst worden. Und da hat es dann noch eine Veränderung, eine Nachbesserung in Anführungsstrichen gegeben, dass also jetzt auch seit einigen Jahren vorgeschrieben ist, dass 3 Tage Wartezeit, wenn keine ganz gravierende medizinische Notfallsituation vorliegt, zwischen den Stellen der Indikation bzw. zwischen der Diagnose und der Abtreibung sein soll. Das also 3 Tage und auch die Möglichkeit, dass es auch angeboten wird, dass man Beratung bekommt, sofern sie gewünscht ist. Wenn sie nicht gewünscht ist, wird es aber auch dann unterlassen, ohne dass das strafrechtliche Folgen hätte.
Man sagt ja, dass die Spätabtreibungen in den Jahren seit Mitte 90 auch stetig angestiegen sind. Offiziell vom Statistischen Bundesamt sagt man, es gibt jetzt 480 ungefähr, gab es im Jahr 2011. Das war Mitte der 90er, also damals, als der Fall Tim aufkam, noch so an die 28. Aber man geht davon aus, dass die Statistik eigentlich nicht genau ist, dass die Dunkelziffer viel höher ist, weil unter anderem, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Fälle, wo das Kind vorher im Mutterleib getötet wird, davon nicht erfasst sind. Das heißt, es kommt immer noch sehr oft vor, vielleicht nicht nochmal in dieser spektakulären, sehr Medienaufmerksamkeit erregenden Weise wie damals in Oldenburg, aber es kommt immer noch sehr oft vor. Und man kann sich natürlich auch fragen, das muss ja eine massive Belastung sein, gerade in so einer späten Phase. Die Pflegemutter von Tim, die hat gesagt, einmal die Eltern haben sich da nie sehr ins Gespann nehmen lassen für in der Diskussion. Sie haben sich da immer ziemlich zurückgehalten. Aber sie hat mal gesagt, man kann wahrscheinlich nur schwer ermessen, was eine Frau fühlt, die wegen einer schlechten Diagnose, also einer medizinischen Indikation abgetrieben hat, wenn sie später ein ebensolches Kind lachen sieht. Und sie sagte, das thematisiert kaum einer. Aber solchen Fällen begegnen Sie in Ihrer Praxis?
Ja, das gehört zum traurigen Thema, über das wir ja jetzt sprechen, nämlich die möglichen Folgeerkrankungen nach Abtreibung. Und wenn wir jetzt von Spätabtreibungen wegen weit gefasster medizinischer Indikation sprechen, dann haben wir es ja häufig mit Frauen und Männern zu tun, die sich eigentlich zunächst das Kind gewünscht hatten und dann im Laufe der Schwangerschaft durch die invasive pränatale Diagnostik, durch Fruchtwasserpunktion, durch Chorion-Zotten-Biopsie erfahren, dass sie ein Kind erwarten, das eben nicht der Norm entspricht, in Anführungsstrichen. Wobei ich mich weigere, dann zu sagen, dieses Kind ist krank. Ich sage, dieses Kind ist anders. Und da ist es dann auch ganz interessant zu sehen, auf welchem Hintergrund eigentlich Spätabtreibungen seit 1995 in Deutschland vorgenommen werden. Es ist nämlich so, wenn ich Ihnen den Gesetzestext einmal vorlese von 95, Paragraph 218a Absatz 2, da heißt es, der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Sie sehen, da sind sehr schwammige Begriffe drin und die gehen darauf zurück, dass seit 1995 die embryopathische Indikation gestrichen wurde und wir seit der Zeit eine erweiterte medizinische Indikation haben, die bis zum Ende der Schwangerschaft, also bis zum natürlichen Einsetzen der Eröffnungswehen gilt. Ein Kind kann also auch geburtsfähig während der gesamten Dauer der Schwangerschaft aufgrund dieses Gesetzes, was ich gerade zitiert habe, getötet werden. Der Hintergrund, das noch einmal kurz, ist die Definition der Weltgesundheitsorganisation für Gesundheit. Und wenn man die liest, da muss man sich fragen, wer von uns eigentlich dann nach diesen Kriterien in Anführungsstrichen Lebensrecht hat. Ich lese Ihnen die Gesundheitsdefinition der WHO vor. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Also wir müssen vollständig körperlich, geistig und sozial im Wohlergehen sein. Und wenn ich das nicht bin, habe ich in Deutschland de jure die Möglichkeit, mit einem Gutachten bis zum Ende einer Schwangerschaft ein Kind töten zu lassen, damit es als verstorbenes Kind nach Spätabtreibung zur Welt kommt.
Das heißt, es geht darum, eben dieser seelische Gesundheitszustand der Schwangeren, körperlicher oder seelischer Gesundheitszustand der Schwangeren, das ist natürlich weit gefasst. Da kann man fast alles drunter packen, wenn man möchte.
Also de jure ist es so, wie beschrieben, und de facto heißt das, ich kann also eigentlich ein Kind, wenn ich es unbedingt will, in Deutschland während der gesamten Schwangerschaft abtreiben. Was das für eine Mutter bedeutet, natürlich sind das Frauen, die in einer besonderen Lage sind, wie es sicher auch die Mutter von Tim gewesen ist. Und wenn ich jetzt an den Vater denke und wenn ich an den Bruder von Tim denke, der lebt, also ich denke, da ist ja eine ganze Familie durch diese dramatische Entscheidung, die da innerhalb von einem Tag sicherlich auch noch nicht unter Berücksichtigung aller Hilfsmöglichkeiten mit einem Down-Syndrom-Kind dieses Leben wirklich auch positiv und gut zu gestalten vorhanden gewesen. Das war ja sicher eine Entscheidung, wie sie häufig in solchen Situationen getroffen wird, dass also eine gewisse Kopflosigkeit und ein Schock erstmal da sind und dass das im Nachhinein dann leider nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann.
Ja, der Fall Tim hat da die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Kommen wir zu dem jetzt nochmal, was auch in diesem Fall vorkam, nämlich die körperlichen Folgen von Abtreibung. Was ich gelesen habe, war da Rheuma und andere körperliche Leiden auch. Das ist tatsächlich etwas, was vorkommt nach Abtreibung. Schlüsseln wir vielleicht einmal die körperlichen Folgen, nämlich auf die wirklich psychischen Folgen, die seelischen Folgen. Das kann man nicht immer ganz trennen, aber da kommen wir in einer späteren Sendung nochmal ausführlicher zu sprechen. Aber nehmen wir mal diese körperlichen Folgen von Abtreibung. Da gibt es zum einen Folgen, die mit der Abtreibung, also mit dem operativen Eingriff an sich verbunden sind. Das ist ja meistens ein operativer Eingriff. Wie bei jeder anderen Operation auch. Und ganz besonders hoch liegt die Problematik da, wo das eben unter nicht hygienischen Krankenhausumständen durchgeführt wird. Also in Ländern, wo Abtreibung vielleicht entweder illegal ist oder die medizinische Versorgung einfach insgesamt schlecht ist. Da gibt es Statistiken, dass wirklich diese körperlichen Folgen, die mit dem Eingriff verbunden, direkt mit dem Eingriff verbunden sind, doch sehr hoch sind.
Ja, also es ist so, man rechnet, dass pro Jahr weltweit ca. 50 bis 53 Millionen Abtreibungen vorgenommen werden. Davon schätzt man, dass ca. 20 Millionen illegal und eben unter hygienisch nicht einwandfreien Bedingungen stattfinden und dass dann in ca. 40% der Fälle schwere medizinische Komplikationen eintreten. Dabei versteht man unter schwerer medizinischer Komplikation den Tod der Frau oder die Unfruchtbarkeit. In Deutschland geht man von unter 1% dieser Komplikationen aus. Und wenn man dann schaut, um was es sich da handelt, dann gibt es also Frühfolgen und Spätfolgen nach einer Abtreibung. Eine Frühfolgen, dazu rechnet man erstmal die Verletzung der Gebärmutter bei der Abtreibung. Die Hormone, die Schwangerschaftshormone bedingen ja, dass die Gebärmutter weicher von ihrer Konsistenz ist und dass also von daher die Gefahr, dass Saugrohr oder Kürette, also die Abtreibungsinstrumente, die Gebärmutter bei der Abtreibung verletzen, eben gegeben ist. Kann auch schon bei ganz geringem Druck durchstoßen werden, die Wand. Dann kann es also auch zu Blutungen kommen. Es kann zu Infektionen nach einer Abtreibung kommen, bis hin zu Bauchfellentzündung, die natürlich auch ein hohes Risiko bleibender Folgen oder auch des Todes beinhaltet. Es kann sein, dass so eine Entzündung auch durch das Verbleiben von Resten des Kindes bei der Abtreibung in der Gebärmutter ausgelöst wird. Die Entzündungen innerhalb der Gebärmutter können sich dann auch ausdehnen auf die Eileiter. Das kann dann als Spätfolge auch einen Verschluss in einer oder beider Eileiter bedingen. Bei einem einseitigen, vielleicht auch inkompletten Verschluss des Eileiters kann sich dann eine Eileiterschwangerschaft ergeben. Bei beidseitigem kompletten Verschluss habe ich dann eine anschließende Unfruchtbarkeit, eine Sterilität. Es ist auch so, dass es zu Narkosezwischenfällen kommen kann, wie bei jeder anderen Operation auch, wenn Vollnarkose gegeben wird. Es ist so, dass als Spätfolge auch zu bedenken ist, dass ja dass der Eingang in die Gebärmutter hinein, der Zervixkanal, geweitet wurde durch Metallstäbe und dass das dann auch bedingt, dass eine mangelnde Verschlussfähigkeit dieses Kanals, des Gebärmutterkanals, bei weiteren Schwangerschaften die Folge sein kann. Und da sagt man, dass das Frühgeburtsrisiko durch einen mangelnden Verschluss nach einer Abtreibung um ca. 10% steigt und nach mehreren Abtreibungen bis 30%.
Das heißt also, in anderen Ländern, wo die Abtreibungen irgendwie von irgendwelchen Frauen vielleicht in irgendeiner Hütte nebenan durchgeführt werden oder wo die hygienischen Verhältnisse auch in Krankenhäusern schlecht sind, da ist das Risiko wirklich sehr hoch, dass eine Abtreibung wirklich medizinische Komplikationen hat, körperliche Folgen hat. Bei uns ist das, sagen Sie, unter 1%. 1%, das habe ich auch ungefähr gesehen, aber selbst 1% ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer auf einer Packungsbeilage guckt, bei einem Medikament, dann ist 1% gilt als relativ risikoreich auch noch.
Ja, also 1% gilt bei Operationen. Wenn ich also einen von 100 habe, der da bei einer Operation ein erhöhtes Risiko hat, ich würde sagen, das denken wir alle schon, das ist nicht wenig. Und wenn wir die Beipackzettel sehen, dann ist also 1 zu 100 häufig als Nebenwirkung.
Also das alleine von den Folgen, die dieser Eingriff an sich haben kann. Aber es gibt ja dann noch sehr viel verstecktere körperliche Folgen, die eine Abtreibung für eine Frau haben kann, nämlich solche, die dann hinterher auch wieder im Zusammenhang mit ihrem seelischen Befinden stehen. Was sind das genau für Folgen?
Da ist eben wichtig, dass wir uns klar machen, dass seelische Verletzungen sich über körperliche Beschwerden abbilden können. Also die Seele kann sich über den Körper zum Ausdruck bringen. Umgekehrt können auch körperliche Beschwerden oder Verletzungen seelische Beeinträchtigungen zur Folge haben. Im Falle der Abtreibung, das Post-Abortion-Syndrom, kann sich auch ganz versteckt über körperliche Symptome zeigen. Denn viele Frauen wissen ja gar nicht von der Möglichkeit oder dem Risiko nach einer Abtreibung an einem Post-Abortion-Syndrom zu erkranken. Und leider sind ja auch bislang die Weiterbildungen im ärztlichen oder therapeutisch-psychotherapeutischen Bereich da unzureichend oder gar nicht vorhanden. So kann es dann sein, dass so ein Zusammenhang nicht erkannt wird, aber der Körper immer wieder Symptome produziert. Ich könnte Ihnen da ein Fallbeispiel nennen.
Mhm.
Also zum Beispiel eine Frau zu mir gekommen, die abgetrieben hatte, als sie als junges Mädchen schwanger geworden war und mittlerweile kam sie zu mir 30 Jahre später. Und damals war es so, dass ihre Mutter ihr nicht beigestanden hatte, als sie ihr die Schwangerschaft mitteilte, sondern sie musste alleine mit einem Zug nach Amsterdam zum Abtreiben in der 14. Schwangerschaftswoche fahren. Und sie hatte direkt nach der Abtreibung, wie sie sagt, eine schwere, tiefe Depression, die sie niemandem zeigte, die sie unbehandelt mit sich herumschleppte. Sie entwickelte eine Magersucht über Jahre. Auch das musste sie alleine mit sich ausmachen. Als sie dann später heiratete und schwanger wurde, verlief die Schwangerschaft so, dass sie immer wieder spürte, sie kann nicht richtig eine Bindung an das ungeborene Kind entwickeln. Die Geburt verlief auch sehr schwer, sie konnte sich für den Geburtsverlauf nicht öffnen. Und nach der Geburt passierte es dann, dass sie direkt nach der Geburt eine schwere Neurodermitis beider Hände hatte. Das heißt, beide Hände waren so verletzt, die Haut, dass sie also bluteten und sie also mit Baumwollhandschuhen ihr Kind anfassen musste. Sie hat das auch mal in einem Bild gemalt, wie sie vor der Wiege steht mit diesen Handschuhen. Das Kind schaut sie an, sie schaut das Kind an und sie sagt, diese Hände haben im Grunde ausgedrückt, was in meiner Seele war. Ich musste während der Schwangerschaft immer wieder an meine Abtreibung denken. Die steht zwischen mir und dem zweiten Kind und meine Hände haben diese Verletzung und ich brauche die Handschuhe. Das zeigten die Hände. Und nachdem das dann circa 9 Monate später dann besser wurde, stellte sich dann nach einer Fahrt nach Amsterdam, wo sie von anderen mitgenommen wurde, und sie hatte da gar nicht gedacht, dass das was auslösen könnte, da war ja die Abtreibung gewesen, kriegte sie direkt im Anschluss an diese Handentzündungen eine schwere Darmentzündung und litt also fast ein Jahr lang an Durchfällen massiver Art. Auch da fand niemand eine organische Ursache. Und erst jetzt, wo wir das Ganze auch psychotherapeutisch bearbeiten, wird ihr so ein Zusammenhang auf seelischer Ebene klar, dass da der Körper Ausdruck gebracht hat für etwas, was sie damals noch gar nicht in Worte fassen konnte, nämlich die seelische Verletzung nach der Abtreibung ihres ersten Kindes.
Es ist ja aber so, dass gerade in diesem Fall die Umstände ja auch etwas schwieriger waren. Das heißt, als junges Mädchen alleine nach Amsterdam geschickt, das gräbt sich vielleicht ja dann nochmal besonders tief in die Seele ein, oder?
Das war sicher ganz schlimm und besonders belastend und Ausdruck der schweren Kindheit und der schwierigen Verhältnisse in der Familie, ja.
Man meint ja dann immer, wenn das dann alles optimal läuft und der Partner mitzieht und das Ärzteteam sich liebevoll kümmert und so, dass das dann nicht so schlimme Folgen haben sollte.
Ja, da wissen wir ja leider, dass es also durchaus auch Studien gibt, die zeigen, dass dem nicht so ist. Aber ich glaube, da werden wir ja im Rahmen der psychischen Störungen dann in unserer nächsten Sendung noch vertieft drauf eingehen.
Genau. Sie haben also diesen einen Fall aus Ihrer eigenen Praxis geschildert. Das war eben mit Neurodermitis, Darmentzündungen. Gibt es noch andere körperliche Folgen, die mit einer Abtreibung in Zusammenhang stehen können?
Also ich habe beispielsweise noch einen Fall, das ist jetzt grenzwertig zu den psychosomatischen Störungen und zu den psychischen Störungen, aber ich möchte ihn gerne benennen. Das ist eine Frau, die nach ihrer Abtreibung von einem Gefühl ausging, dass sie beschmutzt im Schoß ist. Sie konnte dieses Gefühl nie wieder verlieren und es kam zu weiteren Abtreibungen. Sie hat ein Leben gehabt, wo also das Ganze, was ihr da widerfuhr, auch Ausdruck einer frühen kindlichen Verletzung durch sexuellen Missbrauch war. Und im Grunde hat sie keine Grenze mehr bei sich und auch im Umgang mit Sexualität und auch im Schutz dieser Kinder wahren können. Und sie hat dann auch einen Waschzwang entwickelt. Also auch bei ihr waren dann die Hände Ausdruck dieser inneren Verschmutzung, die sie bei sich empfand und des Wunsches, sich zu reinigen. Sie leidet, und das können wir ja vielleicht beim nächsten Mal vertiefen, dann auch an tiefen Schuldgefühlen, sogar einer Verdammungsangst, und sucht also nach einer Möglichkeit, sich zu erlösen und sich erlösen zu lassen. Zum Glück hat sie da auch eine Ressource im Glauben, dass sie also dann auch im Glauben jetzt nach Erlösung und Befreiung sucht. Allerdings hat sie ein sehr strafendes Gottesbild und ist da noch nicht wirklich in der Lage, die Barmherzigkeit Gottes für sich als gültig anzunehmen.
Also das sind weitere Folgen, die Sie aus Ihrer eigenen Praxis kennen, eben Waschzwang und andere, die eben auch so an der Grenze zu psychosomatischen Folgen sind. Werden denn diese psychosomatischen Folgen überhaupt erkannt, wenn Sie als Ärztin also mit einer Frau zu tun haben, die da vor Ihnen steht? Wie merken Sie das überhaupt, dass das mit einer Abtreibung zusammenstehen könnte?
Also beispielsweise ist es so, dass Rückenschmerzen ja mit zu den häufigsten Ursachen für eine Krankschreibung gehören. Und ich bin ja auch Ärztin für Allgemeinmedizin. Also es machen ungefähr 20-25% statistisch der Krankschreibungen Rückenschmerzen aus. Und sind also auch ein erheblicher volkswirtschaftlicher Kostenfaktor mit 8-15 Milliarden Euro geschätzter jährlicher Folgekosten. Wenn man dann weiß, dass also bei diesen Rückenschmerzen ca. 50% keine organischen Veränderungen haben, die damit in Verbindung gebracht werden kann. Und dass also sogar Veränderungen, die man feststellt, nicht immer mit den Schmerzen, die da angegeben werden, in Verbindung zu bringen sind. Dann sieht man, wie also auch der Rücken Ausdrucksorgan für psychische Störungen und Leiden sein kann. Das kennen wir ja auch aus Sprichwörtern. Zum Beispiel, mir sitzt was im Nacken oder ich habe schwer zu tragen. Und natürlich gibt es jetzt nicht nur die Erkrankung nach Abtreibung, die sich dann psychisch dort zeigen kann. Das können Partnerkonflikte sein, das kann eine depressive Erkrankung sein, das ist ein breites Spektrum von Möglichkeiten, die sich dann über dieses körperliche Bild äußern. Ähnlich ist es jetzt auch bei Magen- und Darmerkrankungen, bei Migräne, bei Herzrhythmusstörungen. Also in all diesen Feldern, die man auch im allgemeinmedizinisch-internistischen Bereich sieht, auch die Haut als Ausdrucksorgan, da können eben seelische Verletzungen hinterstehen. Und da ist eine Möglichkeit dann eben auch die Folge nach Abtreibung. Und was ich wichtig finde, ist eben, dass danach gefragt wird, dass also Ärzte hingehen und wenn so eine unklare körperliche Erkrankung vorliegt, einfach bei der Anamneseerhebung die zwei Fragen stellen. Die erste, seit wann leiden Sie daran? Und auch die Frage, wie viele Schwangerschaften hat es in Ihrem Leben gegeben? Also nicht nur, wie viele Geburten oder Fehlgeburten, sondern wirklich zu fragen, wie viele Schwangerschaften. Und dann zu versuchen, vorsichtig herauszufinden, was ist jetzt gemeint mit den Schwangerschaften, wie viele davon Geburten und was war denn mit denen, die nicht mit einer Geburt endeten. Und dass man versucht, das zu ermitteln, mit dem Hintergrundwissen, es kann eben auch eine Folge nach Schwangerschaftsabbruch solche körperlichen Störungen machen. Ich würde aber gerne noch ergänzen, was die Risiken einer Abtreibung angeht. Es hat also im Jahr 2010 eine Veröffentlichung gegeben, und zwar ist das eine Studie, die da zitiert wurde von Dr. Janet Dayling und einer Forschergruppe vom amerikanischen Fred Hutchinson Krebsforschungszentrum in Seattle im Bundesstaat Washington. In dieser Studie hatte Frau Dayling ermittelt, dass bei Frauen unter 18 und über 30 Jahren nach einer Abtreibung das Brustkrebsrisiko verdoppelt ist. Und sie wurde also unterstützt durch ca. 12 weitere Untersuchungen, die ähnliche Ergebnisse zeigten. Das führte dazu, dass damals die britische Vereinigung der Geburtshelfer und Gynäkologen eine Warnung an Abtreibungsärzte herausgab. Dem wurde dann widersprochen vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, die auf schwedische, französische und chinesische Studien verwiesen, die da keinen Zusammenhang sahen. Aber Sie sehen, da ist zumindest auch schon mal so ein Fokus der Wahrnehmung, wo jetzt diskutiert wird, wo geschaut wird, gibt es so einen Zusammenhang oder gibt es ihn nicht?
Also speziell mit Abtreibung verbunden, nicht Fehlgeburten insgesamt, wo dann auch eine Abtreibung drunter fallen könnte.
Nach einer Abtreibung.
Die Statistik noch einmal. Wir haben es in der letzten Sendung ein bisschen genauer gesagt, aber vielleicht noch mal ganz knapp, was dieses sogenannte Post-Abortion-Syndrom, also diese Krankheitsstörungen nach Abtreibungen angeht. Wie hoch liegt das? Da gibt es ja auch ganz verschiedene Zahlen, je nachdem, wer die Studie gemacht hat. Ich habe da etwas von einer Würzburger Psychologin, einer Frau Simon, gefunden, die sagte, dass ihrer Schätzung nach 80% der Frauen nach einer Abtreibung unter vor allem psychischen Spätfolgen leiden. Aber die können ja, wie sie sagt, noch eben mit körperlichen Folgen zu tun haben, mit psychosomatischen Störungen. Würden Sie solche Zahlen in etwa bestätigen? Das ist ja ungeheuer hoch.
Ich denke, da muss man jetzt schauen, was man mit psychischen Folgen meint. Also es gibt ja, also ich würde zuerst mal sagen, ja, ich denke, 80% sind nach einer Abtreibung belastet, psychisch und auch körperlich belastet, vor allen Dingen eben auch psychisch dann im Sinne der Gefahr eine posttraumatische Belastungsstörung und als typische Sonderform dann eben ein Post-Abortion-Syndrom zu entwickeln, also eine Abtreibungserkrankung zu entwickeln psychisch nach einer Abtreibung. Sie stehen in der Gefahr, weil sie Symptome haben. Aber ich würde dann weiter sagen, dass man das vielleicht auch korrelieren kann, wenn man schaut, es gibt leider ja wenig Studien, die das ganz konkret so untersuchen, wie wir das zum Beispiel kennen für Statistiken nach sexuellen Traumatisierungen durch Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch. Und da wissen wir, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit an einer posttraumatischen Belastungsstörung danach sehr hoch ist. Dass wir also da Zahlen haben, die zeigen, dass es 50% und mehr sein kann, die also dann solch eine Störung entwickeln. Und wenn man die Zahlen dann auf die Frauen anwendet, die eine posttraumatische Belastungsstörung am Post-Abortion-Syndrom nach Abtreibung entwickeln, also 50%, dann wäre da also schon mal jetzt ein härterer Kern von denen, die also auch dann professionelle Hilfe brauchen. Ich denke, wir müssen sehen, dass es ja bei dieser Folge nach Abtreibung jetzt auf psychischer Ebene ein Spektrum gibt. Es gibt Frauen, die kommen mit sich selber weiter, indem sie das bearbeiten. Sie haben vielleicht eine Partnerschaft, sie haben vielleicht ein soziales Umfeld, wo sie ein gewisses Maß an Möglichkeiten und Ressourcen haben. Es gibt aber viele Frauen, die ihre Abtreibung gar nicht kommunizieren, die ein Schuldgefühl haben, die sich auch gar nicht zugestehen wegen dieses Schuldgefühls, dass es ihnen besser gehen darf, die also so eine Selbstbestrafungsneigung haben. Das hat ja eine Patientin mal mit so einem Käfig gemalt, in dem sie sitzt, und sie sagt, ich halte seit der Abtreibung die Tür des Käfigs von innen zu. Also diese Frauen sind es, um die es geht, die also unbedingt in die Kommunikation ihrer Gefühle kommen sollten, indem es zum Beispiel genügend flächendeckende Beratungsinstitutionen gibt oder eben auch Selbsthilfegruppen initiiert würden bundesweit. Wir kennen das ja alles für Schwangerschaftskonflikt, aber wir kennen es nicht für die Folgen nach Abtreibung. Und der harte Kern derer, die also wirklich dann psychiatrische und auch traumatherapeutische Hilfe brauchen, den schätze ich so bei ca. 15%.
Abtreibung hat Folgen auf verschiedenen Ebenen. Für die Mutter kann sie auch Folgen haben, die sie ihr Leben lang begleiten werden, unter anderem auch körperliche Folgen. Und darum geht es in der heutigen Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und nach einer Musik geht es weiter in der Sendung mit Frau Dr. Angelika Pokrop-Hippen aus Münster über körperliche Folgen von Abtreibung. Um körperliche Folgen von Abtreibung geht es in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Frau Dr. Angelika Pokrop-Hippen ist unser Gast. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutin, ist uns aus Münster zugeschaltet. Und wenn jemand von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchte, Fragen hat, 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer, die Sie direkt mit dieser Sendung verbindet. Sie haben uns, Frau Dr. Pokrop-Hippen, schon zwei Fälle geschildert aus Ihrer Praxis von Frauen, die in Ihre Praxis kamen wegen körperlicher Beschwerden, und es stellte sich heraus, das sind Beschwerden, die allerhöchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit zusammenhängen, zeitlich auch in einem Zusammenhang stehen mit einer Abtreibung, die stattgefunden hat. Eine hohe Dunkelziffer gibt es von solchen Fällen, weil das oft gar nicht diagnostiziert wird oder gar nicht in einen Zusammenhang mit Abtreibung gebracht wird. Sie haben gesagt, dass es aufgrund von Statistiken die Vermutung gibt, dass also bestimmt mindestens die Hälfte der Frauen betroffen ist, die nach einer Abtreibung von irgendwelchen Störungen, die damit in Zusammenhang stehen. Aber eben, wie gesagt, das wird selten erkannt. Sie versuchen da eben diese typischen psychosomatischen Störungen, die es so gibt, die in Ihrer Praxis auflaufen, auch immer vorsichtig abzutasten, ob das auch mit einer Abtreibung in Verbindung stehen kann. Gibt es denn da Beschwerden, die so besonders typisch sind? Wir haben ja gehört von Neurodermitis, von Rückenbeschwerden eventuell, aber gibt es so Sachen, wo man sagen kann, also bei solchen Beschwerden horchen Sie etwas auf?
Also es ist wirklich ein breites Spektrum möglich. Es ist möglich, dass also wirklich alle Schwachstellen des Körpers, die Sie auch gerade genannt haben, also es kann die Migräne sein, die immer wieder kommt, es kann eine asthmatische Störung sein, es kann eine Hauterkrankung sein, die zugenommen hat massiv oder die sich immer wieder zu bestimmten Gelegenheiten massiv verschlechtert, zum Beispiel, wenn man dann fragt und erfährt, das kann der Todestag des Kindes sein, so um diese Zeit herum fühlt die Frau sich psychisch schlechter und sie hat dann Symptome, die schlechter werden. Natürlich spielt auch der gynäkologische Bereich eine große Rolle, Menstruationsstörungen, aber auch Störungen mit unklaren Unterbauchbeschwerden, mit Störungen auch bei Geschlechtsverkehr, mit Schmerz, die sich neu eingestellt haben. Wenn man dann erfährt, das gab es eigentlich so vorher nicht, aber danach hat sich das massiv entwickelt. Da ist also schon dann auch an der Hellhörigkeit, denke ich, auf jeden Fall notwendig. Man muss halt einfach innerlich diese Möglichkeit Wirklichkeit bei sich sehen und, wie Sie schon sagen, vorsichtig auch fragen. Und wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen und alles, was uns dann sozusagen an Symptomen gebracht wird, in irgendeine Schublade stecken, sondern da ist natürlich eine objektive Diagnoseerhebung notwendig. Aber ich finde es objektiver, das als Möglichkeit einzuschließen und dieses abzufragen, als es gar nicht für möglich zu halten und solche Fragen gar nicht zu stellen. Da fehlt mir auch die Objektivität.
Mhm. Wir haben eine erste Hörerin, die sich in der Sendung meldet. Es ist Frau Gronmeier aus Bad Wurzach. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich hätte eine Frage. Und zwar, es gibt ja auch da die Pille. Und die gibt man ja oft die Kinder schon bald mit 19, 11 Jahren. Und es gibt die Pille danach. Und jetzt hätte ich gern gewusst, was passiert da? Da gibt es ja auch die Frühabtreibung.
Mhm. Frau Dr. Pappen?
Und deswegen wollte ich wissen, wie das sich nachher auswirkt. Also auch, weil halt ja alles unter Kreuzschmerzen klagt, auch junge Leute. Und das hätte ich gern gewusst.
Ja, ich höre im Radio mit. Also es ist so, dass eigentlich heute gesagt wird, dass die Abtreibungspille, das ist ja die Pille in der Frühschwangerschaft, die RUF 486 bis zur fünften Schwangerschaftswoche nach Empfängnis in Deutschland und EU-weit bis zur neunten Woche gegeben wird. Dann haben wir, wie Sie ja schon sagten, die Pille danach. Die Pille danach ist nach meiner Ansicht eine Frühabtreibung. Das hängt damit zusammen, dass ich mich auf die Definition, wann Leben beginnt, des katholischen Katechismus beziehe, in dem es heißt, dass mit der Vereinigung von Ei und Samenzelle ein neues menschliches, individuelles Leben begonnen hat und von daher dann also auch alle Maßnahmen wie Spirale oder Pille danach, die eine Einnistung oder ein Absterben der befruchteten Eizelle auf dem Weg zur Nidation, zur Einnistung in der Gebärmutter auslösen, auch als Frühabtreibung anzusehen sind. Das wird von den Herstellern dieser Produkte anders gesehen, die sich darauf beziehen, dass also dann der Zeitpunkt der Einnistung der Beginn des Lebens sei. Aber wie gesagt, das kommt darauf an, auf welcher Seite man sich da selber sieht.
Die Hörerin fragte nach den eventuellen Folgen dieser Eingriffe in der ganz, ganz frühen Schwangerschaftszeit also.
Ich denke, dass das auch so ist, wenn ich jetzt bei der Pille danach bleibe. Ich habe eine Frau hier bei mir in Behandlung gehabt, die kam und darunter litt, dass sie das sehr reflexartig, sie arbeitet in einem medizinischen Bereich, so zur Verfügung hatte und genommen hat. Und ihr später dann klar wurde, vielleicht war ich ja schwanger und eigentlich will ich doch gar nicht abtreiben. Und dann sehr schockiert über ihre reflexhaltige Handlung war und psychisch belastet. Sie ist jetzt zwar nicht erkrankt, aber es war schon eine Belastung. Die andere Sache ist, wenn ich eben die Pille als Frühabtreibung, die Mifigine nehme, da treibe ich ja quasi mit meinem eigenen Einnehmen und dann Auslösung von Blutungen und Kontraktionen in der Gebärmutter mein Kind ab. Ich erlebe also bewusst diesen Vorgang über Tage. Und da habe ich auch einmal eine Veröffentlichung so geschrieben, dass das also eine wirklich erhebliche psychische Belastung darstellt.
Ja, vielleicht auch allein eben dadurch, dass die Frau in dem Fall selbst diese Pille schluckt und nicht mal noch sozusagen das psychisch entlastend auf andere schieben kann.
Sie kann nicht ab einem gewissen Punkt sagen, ich bin jetzt sozusagen Opfer einer Maßnahme an mir, sondern sie ist die ganze Zeit in Anführungsstrichen die Ausführende.
Also auch Folgen, die man wenig bedenkt in der ganzen Diskussion. Ich danke erst einmal Frau Gronmeier für Ihren Anruf, Ihre Nachfrage und begrüße nun eine weitere Hörerin, die sich ohne Namen meldet. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Ja, schön. Guten Tag. Ich möchte ein Zeugnis geben. Mhm. Zwar habe ich 1974 eine Abtreibung gemacht und ich habe das sehr, sehr lange verdrängt und durch das Gebet von vielen, vielen Menschen wurde ich geführt und Gott ist so kreativ und hat mir den Weg gezeigt, dass ich wieder zu dieser Verletzung kam. Es war ein schwieriger Prozess, aber die Heilung ist erfolgt durch Gebet Und ich kenne Frau Dr. Prokopieben von Rachels Weinberg.
Mhm.
Und ich will Zeugnis geben, dass das Gebet und die Liebe Gottes so groß ist, die Barmherzigkeit unendlich.
Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Vielleicht darf ich kurz etwas nachfragen. Sie haben gesagt, Sie haben das lange Zeit verdrängt. Haben Sie dennoch in der Zeit dieser Verdrängung irgendwie gespürt, dass etwas nicht stimmt?
Nein. Es war Gottes Fügung, dass ich durch eine Freundin hingeführt wurde, sehr schmerzhaft, weil ich dachte, Gott ist ein strafender Gott. Er verschränkt die Arme vor sich und sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und durch Beichte, wurde das gelöst. Und der Schmerz, den ich hatte, ich habe einen Wunsch nach mehreren Kindern gehabt und habe, Gott sei Dank, ein Kind. Aber 4 Jahre Schmerz, Neid auf schwangere Frauen war ganz stark und ganz groß. Aber durch Arbeit, Gebet, also geistiges Arbeiten und Gebet, habe ich erkannt, dass es auch die Liebe Gottes ist, der mich einfach führt.
Ich danke Ihnen für Ihr Zeugnis und danke auch für das Ermutigende, was da mitschwingt. Frau Dr. Prokopieben, solche Fälle, wo eben Frauen sich gerade eben über den Glauben auch dann nochmal neu mit der Thematik auseinandersetzen, die und dann einen Heilungsweg gehen, davon können Sie auch berichten.
Ja, ich habe da sehr viele Frauen erlebt und ich biete ja auch dann mit einer Kollegin gemeinsam ein Seminar an, Wege zum Schattenkind, jetzt das nächste Mal vom 4. bis 6. April in Münster, wo wir den Weg mit einem katholischen Priester gehen mit den Frauen, um eben wirklich auch Heilung und Versöhnung zu finden. Und was gerade die Anruferin sagte, ist so ganz häufig, dass die Frauen sagen, ich glaube, Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir nicht selbst vergeben. Und dass man dann die Liebe und Barmherzigkeit Gottes wirklich annehmen kann, zulassen kann und bei sich erfahren kann. Das sind so erlösende Momente, wenn man dann merkt, wie auch in der Gruppe, wenn andere Frauen sich auch öffnen und sich austauschen und wenn dann der Segen der Sakramente wirkt, wie dann Heilung geschieht. Das ist eine so wichtige und grundlegend heilende Erfahrung. Jetzt würde ich mir wünschen, dass sowas an vielen Orten geschieht.
Dankeschön unserer Anruferin für ihr Zeugnis und für ihre Ermutigung. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Und eine weitere Hörerin hat sich bei uns gemeldet, auch ohne Namen. Ich grüße Sie. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich möchte auch Zeugnis abgeben. Und zwar möchte ich erst einmal meine Dankbarkeit sagen. Ich hatte vor 4 Wochen angerufen und habe dann von Ihnen eine Adresse bekommen. Und ich habe schon einen sehr langen Leidensweg. Und zwar seit 1969, also 45 Jahre. Ich habe eine illegale Abtreibung mit Seifenlauge und mit den ganzen Komplikationen, also alles, wie Sie es heute auch geschildert haben. Und ich kann jetzt seit dem 26.02. dank Ihrer Hilfe auch die Barmherzigkeit Gottes für mich als gültig anerkennen. Das ist mir so wichtig. Ich hatte so viele Schuldgefühle. Und mir ist jetzt auch noch mal neu gewesen, ich selbst habe Brustkrebs vor 7 Jahren bekommen. Und gerade heute, ich kann jetzt noch mal ganz anders damit umgehen. Ich möchte einfach sagen, ich danke Ihnen, dass es Sie gibt, dass Sie auch mich aus diesem Tabu rausgeholt haben. Mhm. Und ich werde das weitergeben. Ich bin sehr berührt.
Dankeschön. Ihnen. Darf ich noch ganz kurz auch bei Ihnen noch etwas fragen, weil vielleicht das auch wichtig ist. Sie haben gesagt, Sie haben damals eine illegale Abtreibung vorgenommen. Das passiert ja heute in anderen Ländern auch noch. Und oft wird gesagt, man muss das Ganze aus der Illegalität herausholen, in die Legalität herein, um dann eben solche Folgen nicht zu haben. Ja. Aber wenn ich das bei Ihnen so richtig rausgehört habe, das hätte Ihr eigentliches Grundproblem auch nicht gelöst, oder? Oder doch?
Doch, es war ja illegal. Es war mit heißer Seifenlauge auf dem Küchentisch von einer Frau, die hieß Frau Schreib. Damals war das Engelmacherin, hatte man gesagt. Und ich leide ja unter den Folgen. Also ich bin kinderlos geblieben. Bei mir ist das alles, wie es geschildert wurde, schreckliches Risiko. Aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich da tat. Ich war 16,5. Panikreaktion. Und jetzt passt das für mich alles so zusammen. Und dass ich Frieden schließen darf mit dieser ganzen schrecklichen Geschichte. Und dieses, ich wollte das Kind. Also es war so, dass ich einfach durch Panik, durch schlimme Umstände mich nicht behaupten konnte.
Aber noch einmal dann die Frage, das heißt, das habe ich auch bei dem letzten Anruf von Ihnen herausgehört und auch jetzt wieder so ein bisschen, die Lösung wäre gewesen, dass Sie Hilfe bekommen hätten, in dem Moment das Kind zu behalten.
Ja.
Ja. Das wäre die eigentliche Lösung gewesen. Ja. Dankeschön nochmals für Ihren Anruf und danke für Ihre auch Ermutigung, diese Sendungen zu machen, die uns ganz wichtig sind. Vielen herzlichen Dank. Wir hoffen, dass es vielen Frauen so geht wie Ihnen, dass sie dann eben wieder zu einem inneren Frieden finden können. Und Dankeschön.
Danke.
Das Gute. Frau Dr. Prokop-Hippen, von Ihnen auch noch etwas dazu?
Ja, ich bin berührt und ich bin einfach dankbar, dass wir dieses Zeugnis gehört haben und dass es dann wieder viele Frauen geben wird, die hoffentlich daraus Mut schöpfen, für sich einzutreten. Und ich denke, was die Frau auch ganz zum Schluss gesagt hat, dass sie sagt, ja, wenn ich doch Hilfe gehabt hätte und ich hatte nicht die Kraft, ich hatte ganz schreckliche Lebensumstände. Wie häufig ist es so, dass diese Beratung so ist, dass sie einfach nicht an die Wurzeln geht, dass sie sich nicht traut, Ja zum Leben zu sagen, sondern in Anführungsstrichen Ergebnis offen geführt wird mit einer gewissen Blutleere und ohne, dass die Frauen dann wirklich Hilfe in der inneren Not, in der sie stehen, haben. Und da würde ich mir so sehr wünschen, dass mehr Frauen konkrete Hilfe bekommen in ihrer Konfliktsituation, um dann eben auch diesem Schicksal nicht begegnen zu müssen.
Aber nochmals die Nachfrage. Ich meine jetzt mal, abgesehen von, man kann das ja eigentlich nicht wirklich ausklammern, die Frage nach dem Lebensrecht des Kindes. Aber dennoch wird ja immer wieder argumentiert, gerade in dieser Diskussion. Sehen Sie, würde wahrscheinlich jemand sagen, wenn es illegal ist, dann ist es noch viel schlimmer. Man sollte das Ganze legalisieren und dann eben aus solchen illegalen Engelmacherinnen wegholen, einfach in eine ordentliche moderne Klinik, damit solche Sachen wie eben Unfruchtbarkeit, das Risiko doch deutlich gesenkt wird. Also rein von dieser Perspektive her ist wahrscheinlich diese Argumentation schon richtig. Man muss es nur den Gedanken weiterführen und sagen, ja, aber dennoch auch unter medizinisch vernünftigen Umständen und vielleicht eben mit vermindertem Risiko einer Unfruchtbarkeit oder sogar des Todes der Frau bleiben trotzdem Belastungen, die verschwiegen werden. Man scheint das Problem gelöst zu haben, indem man es in die Kliniken geholt hat, aber verschweigt, dass ein Problem trotzdem fortbesteht.
Es ist eben ein Unterschied zu einer Blinddarmentfernung. Also ich meine, wenn ich in Afrika in einer Hütte einen Blinddarm entferne, habe ich auch ein erhöhtes Risiko für Infektionen. Aber wenn dann die Blinddarmoperation überlebt wird, dann ist sie auch überstanden. Da ist vielleicht sogar eine Dankbarkeit da, dass das alles doch noch gut gegangen ist. Aber bei einer Abtreibung habe ich eben Folgeschäden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu erwarten, die sehr massiv sein können und das ganze Leben begleiten. Wir haben ja gerade von den Frauen gehört, dass es sich um Jahrzehnte handelt, wo ihnen da also jetzt ein Schatten auf der Seele liegt. Und der geht eben auch nicht weg, wenn ich die Rahmenbedingungen in Sterilität und hygienischen Standards bessere. Natürlich sind wir als Menschen, als Christen aufgerufen, dass wir keinem wünschen, hab das jetzt ja unter schlimmen Bedingungen, so sollst du leiden, das wäre absolut unchristlich. Mhm. Also wir wünschen natürlich, dass jeder operative Eingriff auf dieser Welt, egal an was und wo, unter menschenwürdigen und sterilen und sauberen hygienischen Bedingungen geschieht. Aber das löst trotzdem im Falle der Abtreibung häufig eine Folgeerkrankung aus, die eben nicht mit Überstehen der körperlichen Risiken beendet ist, sondern da häufig erst beginnt.
Und darum geht es eben in dieser Sendung unter dem Thema körperliche Folgen von Abtreibung. Wir hören jetzt noch ein wenig Musik. Die die Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb zum Thema körperliche Folgen von Abtreibung. Und wir sprechen darüber mit Frau Dr. Angelika Pokrop-Hippen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutin in Münster. Und wir haben eine Hörerin bei uns in der Leitung, die sich wieder ohne Namen gemeldet hat. Ich grüße Sie. Guten Tag.
Ja, es geht um Missbrauch der Kinder vor 23 Jahren. Und meine Frage ist, aus Ihren Erfahrungen heraus möchte ich mal gerne wissen, also es ist so, ich habe damals aufgehört, weiter zu klagen, weil die Psychologen mir das geraten haben und auch die Ärzte, und weil die Kinder noch so klein waren, 3 und 5 Jahre alt. Nee, und meine Frage ist, ob das wichtig ist oder auch gut ist, wenn die, die Mädchen also diesen Vater noch anzeigen.
Und, darf ich mal ganz kurz zwischenfragen? Das hat jetzt mit körperlichen Folgen von Abtreibung nicht wirklich etwas zu tun,
nee,
oder?
Nein, leider nicht. Nee. Aber wir hatten auch von Missbrauch gesprochen, und deswegen wollte ich da mal die Frage an die Ärztin speziell.
Ja, sie ist auch Psychologin. Mal gucken, Frau Dr. Pokrop-Hippen, ob Sie dazu, das ist nicht außerhalb unseres Sendungsthemas, ob Sie ganz kurz etwas dazu sagen möchten.
Ja, also ich möchte dazu sagen, dass es im Einzelfall dann immer wichtig ist, dass das wirklich mit den Therapeuten, mit den behandelnden Ärzten dieser, ja jetzt Frauen früher, Sie sprechen, es ist einige Zeit her, dass das geklärt wird, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Es kann sinnvoll sein, es kann aber auch sein, dass es eine Retraumatisierung wäre, wenn man das immer wieder aufrührt. Das muss man wirklich im Einzelfall klären. Aber wenn ich das aufgreifen darf, das Thema Missbrauch und Abtreibung hat eben auch einen Zusammenhang. Da gibt es beispielsweise von Frau Anne Lastman aus Australien auch Veröffentlichungen zu. Viele Symptome, die Frauen eben erleiden nach Missbrauch, eben was ich schon sagte, diese verletzte Selbstwert, diese Grenzverletzung, die sie erlitten haben, spiegeln sich dann auch häufig wieder in Schwangerschaftskonflikten, und das ist ein sehr ein tragischer Zusammenhang. Und beispielsweise kann ich, Sie fragten ja auch, heute haben wir körperliche Folgen nach Abtreibung, habe ich eine Patientin in Behandlung, die wurde als Kind sexuell missbraucht und hat dann einen Partner gefunden, die im Grunde wieder missbräuchlich mit ihr umgingen, sie geschlagen haben, sie entwürdigend behandelt haben, und sie hat also 4 Kinder abgetrieben, und zwar davon 3 durch Selbstmaßnahmen an sich. Da, und später ist sie dann an Rheuma schwer erkrankt nach der letzten Abtreibung. So schlimm, dass sie also wirklich lange Jahre in Kliniken in Deutschland dann verbracht hat. Ich kann damit nur ganz kurz skizzieren, welche Zusammenhänge es zwischen erlittener Aggression und eigener Autoaggression, wie man das nennt, entwickeln von Maßnahmen an sich. Ich meine, sich selbst so behandeln, dass man das Kind verliert, ist eine hohe aggressive Handlung. Und dann auf der anderen Seite das Thema so einer rheumatischen Erkrankung, die einen völlig bewegungsunfähig werden lässt. Sie wird jetzt besser, seitdem wir therapeutisch arbeiten. Also das muss ich sagen, sie wird wirklich besser, und das zu sehen ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass bei chronischen Erkrankungen immer wichtig ist, das gesamte Spektrum der seelischen Mitumstände einfach abzuklären. Sie wird nie ganz das Rheuma verlieren, und sicher war das auch nicht der einzige Auslöser, aber es gibt einen Zusammenhang auch zwischen diesen beiden Bereichen der rheumatischen Erkrankung und den erlittenen Verletzungen im Leben und den zugeführten eigenen Verletzungen. Und vielleicht hilft das der Frau, da auch mal bei diesen Mädchen hinzugucken, wo stehen sie da? Also eine neue Verletzung vermeiden, aber das, was aufzuarbeiten ist, dann auch wirklich zur Sprache bringen. Das muss geklärt werden.
Und das heißt, da muss das Opfer wirklich ganz im Vordergrund stehen und mit seinen Bedürfnissen gucken. Ja, vielleicht nochmal zu der Frau, dem Fall, den Sie gerade genannt haben. Das sind ja auch massive Probleme, die da zusammenkommen. Und man stellt sich natürlich vor, was soll man da in so einem Fall sagen? Nicht, wenn da Missbrauch hintersteht, aus Missbrauch dann auch noch eben Schwangerschaften entstehen und dann diese Schwangerschaften dann wieder abgetrieben werden. Ich meine, das ist ja eine Keule irgendwie nach der anderen. Auf der einen Seite hat man großes Verständnis dafür, wenn die Frau sagen kann, damit komme ich nicht klar mit so einer Schwangerschaft. Wie erleben Sie das, gerade wenn Gewalt dahinter steht, dass die Schwangerschaft zustande gekommen ist irgendwie? Kann es dann überhaupt ein Weg sein? Das ist ja immer das, was so an heroischen Schritten dann als Möglichkeit im Raum steht. Aber kann es ein Heilungsweg sein, dieses Kind tatsächlich zu behalten? Die meisten Menschen würden intuitiv sagen, also das geht ja gar nicht.
Es kann ein Heilungsweg sein, und zwar, weil sie durch die Abtreibung die Kette der Gewalt verlängern. Wenn also ein Kind, auch wenn es durch Gewalt entstanden ist, abgetrieben wird, dann ist die nächste Gewalterfahrung und Traumatisierung, die lebenslange Schatten werfen kann, im Spiel. Und aus dem Grunde ist auch die Möglichkeit, dass man dann Ja zu dem Kind sagt, eine Möglichkeit, dann endlich in den Widerstand zu gehen und zu sagen, ich stehe auf und ich wehre mich und ich beginne jetzt genau an diesem Punkt mein eigenes Leben mit dem Kind.
Das heißt, das wird nicht unbedingt als Befreiung verstanden von der Frau, wenn sie dieses Kind dann abtreibt, sondern es kann tatsächlich sein, dass das ihr dann auch nochmal einen Schatten zusätzlich auf die ganze Geschichte wirft.
Ganz genau. Zum Beispiel gilt das auch, wenn Sie an die Lippenkiefer-Gaumenspalte denken. Da weiß ich einen Fall, wo also in Berlin in der Charité ein Kind abgetrieben wurde, weil die Mutter auch eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hatte und nicht wollte, dass das Kind mit dieser Missbildung in Anführungsstrichen jetzt auf die Welt kommt. Sie hat eine Spätabtreibung vornehmen lassen. Ich bin sicher, dass diese Frau jetzt unter dem Schatten der Spätabtreibung überhaupt ganz große Schwierigkeiten haben wird, ihre eigene Traumatisierung als Kind und die ganzen Folgen psychisch, die sie sicher hat, positiv zu bearbeiten, weil sie ja jetzt auch das Leben des Kindes dafür noch geopfert hat. Hätte sie das Kind zur Welt gebracht, würde sie ganz andere Möglichkeiten haben, an dieser Thematik mit dem Kind gemeinsam zu reifen und zu arbeiten.
Kommen wir vielleicht langsam auch so zum Fazit dieser Sendung. Also wir fassen zusammen, die körperlichen Folgen von Abtreibungen können mehrfache sein. Da gibt es einmal die Folgen, die direkt mit dem Eingriff zusammenhängen. Das kann von Tod der Mutter reichen bis zu Unfruchtbarkeit und anderen bleibenden Schädigungen. Diese Schädigungen sind natürlich, wenn die Abtreibung unter nicht klinischen Verhältnissen illegal durchgeführt werden, weitaus häufiger anzutreffen. Also dadurch, dass Abtreibungen in unseren Breiten heutzutage unter normalen operativen Bedingungen durchgeführt werden, sind diese Folgen, also ist das Risiko einer solchen Folge sehr stark gesunken. Allerdings, es bleibt immer noch bestehen. Sie haben gesagt, so um die 1% gibt es immer noch an diesen schweren Folgen. Und im medizinischen Bereich ist 1% eine immer noch relativ hohe Zahl. Dann aber viel, viel häufiger noch eben die körperlichen Folgen, die mit einer seelischen Belastung zusammenhängen. Die sind sehr viel weniger bekannt, ist auch die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr viel höher, weil es oft unerkannt bleibt, weil unter Therapeuten diese Möglichkeit, dass eine psychosomatische Folge einer Abtreibung vorhanden sein könnte, bei einem Symptom gar nicht so wirklich in Betracht gezogen wird. Also es wird gar nicht abgefragt. Man kommt nicht auf die Idee, dass das eventuell mit einer Abtreibung zusammenhängen könnte. Vielleicht noch zum Schluss die Frage, kann man das denn so dingfest machen, Frau Dr. Prokop-Hipton, dass das wirklich, Sie sagten, man soll, es ist nicht seriös, wenn man einfach nur so spekuliert und alles sagt, ach, Sie haben eine Abtreibung gehabt, da werden wahrscheinlich Ihre ganzen körperlichen Beschwerden, die Sie haben, darunter zu fassen sein. Genauso wenig aber haben Sie gesagt, ist es nicht genauso wenig seriös, wenn man sagt, Abtreibung hat keine besonderen Folgen, das fragen wir gar nicht erst ab, das klopfen wir gar nicht erst ab. Aber kann man es wirklich so in einen Zusammenhang bringen oder sehen sich da die Therapeuten noch einfach als überfordert an und sagen, woher soll ich das wissen, ob es damit zusammenhängt?
Nein, ich denke, das ist die Aufgabe von Ärzten und Therapeuten, dass wir die Kausalität, die mögliche Kausalität zwischen einem erlittenen Schaden und den Folgen abfragen. Das tun wir ja in anderen Zusammenhängen auch. Und das sollte man ganz nüchtern und möglichst objektiv tun, damit die Betroffenen dann auch das bekommen, was wir doch alle eigentlich für unsere Patienten erhoffen, nämlich einen Zugang zu einer professionellen Behandlung und, so Gott will und hilft, Heilung.
Und Sie finden das heraus, wenn Sie zum Beispiel sagen, da besteht ein zeitlicher Zusammenhang oder die Patientin signalisiert doch, dass da ein emotionaler Zusammenhang besteht?
Ja, das ist eine große Hilfe dabei. Also es geht immer um die konkrete das Abfragen, das Bewusstmachen, das Bearbeiten.
Sie haben da als Hilfe, als Stütze einen Fragebogen entwickelt. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen?
Das ist ein Fragebogen, mögliche Folgen nach Abtreibung. Der ist bei mir in der Praxis zu erhalten. Und der ist für die Personen geeignet, die beispielsweise daran denken, eine Psychotherapie zu beginnen und sich selbst über diesen Punkt klar werden möchten und dann in einem Erstgespräch oder in den Probesitzungen diesen Fragebogen mitnehmen und sagen, ich habe das für mich hier so bearbeitet, behandeln Sie das auch. Also, dass man einfach als bewusster Patient, als aufgeklärter Patient auch über diese Zusammenhänge Bescheid weiß. Das Gleiche gilt dann auch bei körperlichen Beschwerden, dass man das vielleicht mit in ein Gespräch nimmt und sagt, hier, ich habe das mal durchgearbeitet, da könnte auch ein Zusammenhang sein. Es soll also eine Hilfe zur Bewusstmachung sein. Nicht jede Frau ist vielleicht fähig, das jetzt alleine durchzuarbeiten, weil das auch Emotionen wecken kann. In solch einem Fall würde ich raten, sich dann entweder im Geist Bereich oder auch im therapeutischen Bereich dann gemeinsam an die Ausarbeitung zu setzen.
Das heißt, der Fragebogen ist bei Ihnen in der Praxis, man wird Sie bestimmt finden, Münster, Frau Dr. Pokrop-Hippen, aber auch über den Hörerservice von Radio Horeb sind Sie zu finden, da kann man diesen Fragebogen erbitten. Und es gibt aber auch, das möchten wir jetzt an dieser Stelle noch kurz sagen, auch eine spätere Sendung wird sich damit ausführlicher beschäftigen, die ermutigende Nachricht, es geht hier nicht darum, mit einem Zeigefinger zu zeigen und zu sagen, siehst du, das sind die schlimmen Folgen, die diese Abtreibung für dich hat, sondern es gilt nur aufzuzeigen, ganz nüchtern zu sagen, diese gibt es, diese Folgen und es gibt, das ist die frohe Botschaft, die wir als Christen ja immer wieder haben, auch diese Möglichkeit der Heilung damit umzugehen. Da haben wir auch unsere Hörerinnen schon von gesprochen, von diesem Weg der Heilung, den sie gehen konnten und auch sie bieten da Wege an. Vielleicht sagen Sie dazu noch etwas kurz.
Ja, das ist das Seminar Wege zum Schattenkind und dann eben dieser Fragebogen und ich denke, das sind Möglichkeiten, die ich mir, also diese Seminare dann auch eben in Deutschland, ich hoffe, dass da, arbeite da jetzt auch schon mit Personen zusammen, die sagen, wir möchten das bei dir lernen, wir möchten das auch machen. Also das soll kein Solo-Projekt hier in Münster bleiben, sondern das soll sich ausweiten und soll ein Teil des Bewusstmachens dieser ganzen Zusammenhänge sein. Also oft niemandem soll mit dem Finger gezeigt werden, sondern es geht im Gegenteil darum, dass Patientinnen, Betroffene ein Recht haben auf Behandlung und sich dann als bewusstere Patientinnen auf den Weg machen, die zu suchen und auch einzufordern.
Diese Informationen sind über unseren Hörerservice zu bekommen unter 08328 921 110. Ich wiederhole 08328 921 110, das ist der Hörerservice von Radio Horeb, da bekommen Sie auch entsprechende Adressennummern, auch zum Beispiel von Gruppen, Rachels Weinberg wurde genannt, es gibt da also wenig, noch zu wenig, sagen Sie, Frau Dr. Pokrop-Hippen, aber es gibt etwas und da kann man sich erkundigen, 08328. 921110 ist die Nummer des Hörerservices. Sollten Sie jemanden kennen, der diese Sendung nicht gehört hat, dem Sie diese empfehlen wollen, Sie können auf den CD-Dienst verweisen. Da ist es wieder die gleiche Vorwahl 08328 und dann 921120. Oder das Internet gibt es natürlich, radiohorep.org. Da finden Sie unter dem Podcast die Lebenshilfesendungen zum Nachhören. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Pokrop-Hippen.
Ja, ich darf noch einen kleinen Nachschlag sagen. Und zwar, ich habe die Freude, dass ich mit dem jetzt neu gewählten Vorsitzenden der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Bischof Marx, gemeinsam in einem Buch zu dieser Thematik veröffentlicht wurde. Das heißt Biopolitik. Da stehen also auch weitere Fallbeispiele und die Erkrankungsfolgen nach Schwangerschaftsabbruch ausführlich beschrieben. Biopolitik heißt das Buch, bei Schöning erschienen und das wollte ich nur noch mal erwähnen.
Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Wir hören Sie dann wieder in der nächsten Sendung, in der es um die psychischen Folgen nach Abtreibung geht. Und ja, ganz herzlichen Dank Ihnen. Gottes Segen für Ihr Wirken. Auf Wiederhören. Auch ich verabschiede mich an dieser Stelle. Gabi Fröhlich bin ich und ich wünsche auch Ihnen allen noch einen guten, gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.